Kolosser 3, Vers 15. Der Friede Gottes walte wie ein Kampfrichter. Walte wie ein Kampfrichter. Was heißt Kampfrichter? Ein Kampfrichter war jemand, der die Sportkämpfe vorsaß oder überwachte. Er war der Schiedsrichter und der Belohner. Er war gleichsam der Präsident an Sportspielen oder Sportkämpfen. Er war der Richter. Wir haben auch heute noch in Sportveranstaltungen Schiedsrichter, verschiedene. Der eine ist hier, der andere dort, haben verschiedene Funktionen, das ist heute zum Teil vielleicht aufgeteilt. Damals ein Kampfrichter. Und dieser Friede Gottes soll walten wie ein Kampfrichter. Wir kommen jetzt zu der Besprechung dieses Ausdrucks und fragen uns unter klein b, klein a war, was bedeutet hier Friede Gottes? Klein b, wo ist der Friede Gottes? Kampfrichter. Es heißt hier in euren Herzen. Das Herz ist der innere Mensch. Der Mensch nach der Heiligen Schrift wird aufgeteilt in zwei Teile. Jesus spricht vom äußeren Menschen und kann auch vom inneren sprechen. Paulus spricht vom äußeren und vom inneren Menschen. Wir haben einen sichtbaren Teil und einen unsichtbaren Teil. Der Äußere ist das Gefäß, das Zelt, der Leib, der Körper. Der innere Mensch ist die eigentliche Persönlichkeit, auch ein Mensch. Dieser innere Mensch wird manchmal Geist genannt. Manchmal wird er auch Seele genannt. Und manchmal wird er Herz genannt. Herz ist also die eigentliche Persönlichkeit, der innere Mensch. Und dort, wo wir neue Menschen geworden sind, da soll der Friede Gottes wie ein Kampfrichter sein. Das heißt, genauer genommen, in unserem Gewissen, ich ziehe jetzt andere Texte heran, um es zu verdeutlichen. Im Gewissen, Römer 9, Vers 1, Römer 9, Vers 1, wenn der Friede Gottes waltet, regiert, das Sagen hat, dann habe ich ein ruhiges Gewissen. Und überhaupt in meinem Denken, in meinem bewussten Denken, ich brauche keine Sorgen zu haben. Philipper 4, Verse 5 bis 8, besonders Vers 7, Philipper 4, Vers 7 und Zusammenhang. Weitere Frage, klein c, wie ist der Friede Gottes Kampfrichter? Übrigens, in der Pause wurde mir eine kleine Zeichnung gezeigt, sehr schön. Ein kleiner Eimer mit einem großen Schlauch darüber. Und der Artist, der Künstler, empfindet sich wie der kleine Eimer. Und er kann nicht alles aufnehmen, was da geboten wird. Machen Sie sich keine Sorgen. Nehmen Sie mit, was Sie fassen können. Das andere lassen Sie für die anderen. Ja. Und vergessen Sie nicht, ich habe auch etwas davon. Ja. Ich lerne beim Sprechen. Ich hoffe, Sie lernen auch davon etwas, wenn ich spreche. Nicht jeder kann alles mitnehmen. Also, Trost. Noch einmal, jetzt kommen wir zurück. Wie ist der Friede Gottes Kampfrichter? Nun, er regiert. Der Kampfrichter war der, gleichsam der König oder der Präsident, der Verwalter dieser Kampfspiele. Und so ist der Friede Gottes ein Regierer. Er regiert in unseren Herzen. Vielleicht steht dieses Wort sogar in Ihrer Übersetzung, ja? Er regiere in euren Herzen. Das heißt, der Friede Gottes sei stark auch im Sturm. Es kann manchmal sehr bunt zugehen unten im Kampfplatz, je nach Sportart. Und dann muss der Kampfrichter vielleicht einschreiten. Wunderbar ist es, wenn der Friede Gottes wirklich uns erfasst, uns ruhig hält, wenn es mal stürmt um uns her. Vielleicht zankt jeder um mich her. Dann ruhig zu bleiben ist schwer. Bedenken wir aber, dass der Friede Gottes nicht nur eine Sache ist, sondern dahinter Gott selbst steht. Es ist Gott, der uns ruhig hält. Er regiert. Er ist stark. Zweitens, er regiert als Schiedsrichter. Es kommen Fragen auf, wenn es unruhig wird im Gespräch. Wir sind anderer Meinung oder wir wollen überzeugen und so weiter. Es kommen Fragen auf, Spannungen und so weiter. Ich frage mich oft, habe ich es nun richtig gesagt oder nicht? Da ist der Kampfrichter Schiedsrichter. Er sagt, nein, das war ein Foul oder was immer es ist. Ja. Dann heißt es, so, so. Oder im überlegenen Beten stelle ich fest, nein, es war doch in Ordnung, ich darf dabei bleiben. Der Friede Gottes lässt mich wirklich in Ruhe. Bedenken wir auch, es kann ein falsches, schlechtes Gewissen aufgebürdet werden. Der Feind ist nur zu gern bereit, um uns auch ein schlechtes Gewissen zu geben. Und es ist die Wahrheit, die da entscheidet. Gott entscheidet, gibt uns Frieden in der Wahrheit. Und jetzt muss ich wirklich fragen, im Lichte der Heiligen Schrift, war es lieblos, war es nicht lieblos, war es die Wahrheit, war es nicht die Wahrheit, war es die richtige Art und nicht. Und oft kann ich das selbst einfach nicht beurteilen. Da braucht es auch andere Geschwister, die mir helfen. Und die können mir oft helfen. Bruder, wie war es? Habe ich da falsch gemacht? Und so weiter. Und dann muss ich aber selbst überlegen. Ich habe ja auch den Heiligen Geist. Auch der Rat des Bruders muss neu überlegt werden. Wir müssen es ernst nehmen. War es wirklich Sünde? War es nicht Sünde? Bedenken wir, wo wir nicht gesündigt haben, sollten wir auch nicht Sünde bekennen. Hiob sagt, nein, ich habe nicht gesündigt. Und er war im Recht. Nur hat er vergessen, dass er manchmal doch gesündigt hatte. Aber wo wir nicht gesündigt haben, da dürfen wir nicht bekennen. Das wäre gelogen. Ich weiß, das gibt es in christlichen Kreisen. Um Frieden zu haben, sagt man dann etwas, um ja, wie es wieder Frieden zu haben. Das ist falscher Friede. Bedenken wir, die Wahrheit macht auch unruhig. Und wollen wir es uns leisten, dass das Boot einmal ein bisschen schaukelt, wenn die Wahrheit gesagt wurde, auch in der Gemeinde? Ja. Nicht jeder kann die Wahrheit verkraften. Nicht Ruhe und Frieden um jeden Preis. Deshalb nach der Wahrheit suchen mit Hilfe des Heiligen Geistes. Der Friede Gottes, Gott selbst, ist Schiedsrichter durch seinen Heiligen Geist. Und weiter. Wie ist der Friede Gottes Kampfrichter? Als einer, der eine Belohnung in Aussicht stellt. Der Schiedsrichter, der Kampfrichter, teilte die Belohnung aus. Ja? Er teilte die Belohnung aus und das wird auch unser Gott tun. Eines Tages wird eine Belohnung kommen. Jetzt dürfen wir ruhig sein, auch unter Ungerechtigkeiten. Aber wir dürfen wissen, eines Tages kommt die Belohnung. Nur so ist es auch möglich, ruhig zu bleiben, wissend, dass in Zukunft der Herr schon alles gut machen wird. Klein d. Wie kommt es nun zu diesem Frieden im Herzen? Wie kommt es nun zu diesem Frieden im Herzen? Immer noch Vers 15. Der Friede ist ein Friede Gottes, das hatten wir schon gesagt. Und das heißt dann, er gibt den Frieden. Der Friede kommt von ihm. Und wenn wir mit ihm rechnen, im Gebet, im Vertrauen, dann dürfen wir damit rechnen, dass er uns wieder ruhig werden lässt. Der Friede kommt nicht von uns aus. Nicht, indem wir versuchen, ruhig zu bleiben. Nicht so. Natürlich müssen wir uns in Schranken halten. Wir werden aufgerufen, ruhig zu bleiben. Das stimmt. Aber wir erwarten die Gnade dafür von ihm. Gott gibt ihn in Christus. In Epheser 2, Vers 14. Er ist unser Friede. Der Herr Jesus ist unser Friede. Und wenn ich an ihn denke und mit ihm rechne, darf das Herz wieder ruhig werden. Und so kommt es zum Frieden im Herzen. Und Gott wirkt ihn, steht geschrieben, durch seinen Geist. Galater 5, Vers 22. Galater 5, Vers 22. Frucht des Geistes ist Friede. Und so darf es durch die Hilfe des Geistes zum Frieden kommen. Bedenken wir auch Römer 15, Vers 13, ein wunderbarer Vers. Gefüllt mit Nahrung für lange Zeit. Römer 15, Vers 13. Der Gott des Friedens fülle euch mit aller Freude. Der Gott der Hoffnung. Zu diesem Frieden wurden wir gerufen, steht geschrieben. Und da ist ein kleiner Hinweis, ein wichtiger Hinweis zu der Frage, für die Frage, wie kommt es zu Frieden im Herzen? Zu welchem Frieden, das heißt, ihr auch gerufen wurdet in einem Leibe. Wir wurden zu einem Frieden gerufen, in einem Leibe. Der Friede ist ein Friede im Herzen, in meinem Herzen, inmitten anderer Geschwister. Und es ist nur ein Leib. Nur ein Leib. Es gibt nicht viele Gemeinden. Es gibt nur eine Gemeinde. Das vergessen viele Christen. Vergessen wir das nie. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu. Es gibt nur einen Leib Jesu Christi. Und der ist nicht unsichtbar, der ist sichtbar. Er ist unsichtbar in dem Sinn, dass wir einander nicht sehen, ja. Aber er ist immer unsichtbar und sichtbar zugleich. Dr. Ebert sagte, die Sache mit der unsichtbaren Gemeinde, das kam erst später auf, als die Kirche verkümmerte. Das ist eine Lehre, die nicht auf der Schrift basiert. Die Aufteilung von sichtbarer und unsichtbarer Gemeinde ist unbiblisch. Es gibt nur eine Gemeinde und diese eine Gemeinde ist unsichtbar und sichtbar zugleich. Hängt davon ab, wie man es meint. Wenn sie ganz still sitzen, sind sie als Gemeinde unsichtbar. Die Gemeinde besteht aus den unsichtbaren Persönlichkeiten, die Gott neu gemacht hat. Fangen sie aber sich zu bewegen und fangen sie an zu sprechen, Gott zu loben, zu beten, zu singen, Gutes zu tun, Zeugnis abzulegen, dann wird Gemeinde sichtbar in dem Maße. Wir sind in einem Leibe, alle Christen, wahren Christen, sind ein Leib in Christus. Und in diesem Leib darf Frieden sein. Und wir wollen in Frieden miteinander leben. Wir sind gerufen worden, uns einig zu sein. Und wir wollen danach trachten, eines Sinnes zu sein. Und die Geschwister können mir helfen, ruhig zu werden im Herzen. Der Friede Gottes walte im Herzen in einem Leibe. Die zwei können nicht voneinander getrennt werden. Friede in meinem Herzen und meine Gemeinschaft mit den Geschwistern. Eines Sinnes. Und obwohl ich ein gutes Gewissen habe, darf ich nicht ruhig bleiben, wenn um mich her Zank und Turbulenz in der Gemeinde ist. Ich habe ein ruhiges Gewissen, aber ich muss Erbarmen haben. O Herr, lass es wieder zur Einigkeit kommen. Friede in meinem Herzen, in einem Leibe. O Herr, jetzt ist der Kampf los. Ich darf da in einem gewissen Sinne nicht zur Ruhe kommen. Ich muss im Gebet verharren. Ich muss fragen, was ist mein Anteil an der Herbeiführung von Friede untereinander? Vielleicht gehört auch das dazu. Eine weitere Frage. Dennoch tragen wir ein anderer Aspekt zu diesem Gedanken. Wie kommt es zu diesem Frieden im Herzen? Wir haben gesagt, er ist ein Friede Gottes, er schenkt ihn. Wir haben aber schon davon gesprochen, dass es unsere Verantwortung ist. Es heißt, zu dem ihr auch gerufen wurdet. Das kleine Wörtchen auch deutet an, dass wir eine Verantwortung haben. Paulus scheint zu sagen, bedenke, du wurdest ja dazu gerufen. Du hast nicht nur gerufen, du hast auch eine Verantwortung dazu. Wenn du gerufen wurdest dazu, dann hast du etwas zu tun. Es deutet also, nebst der Rolle Gottes, auch auf die Verantwortung des Gläubigen hin. Ja. Wir sind dann auch an dieser Stelle Mitarbeiter Gottes. Der Hauptteil des Satzes steht in der Befehlsform. Und ein Befehl heißt, dass ich etwas zu tun habe. Da schreibt und da sagt ein Evangelist aus alter Zeit, eine Erweckung brach aus, als die Leute lernten, einmal aufzuhören, zu beten für etwas, das sie selbst tun sollten. Kennen Sie das? O Herr, lass mich gehorsam sein. Das wird er schon tun. Da brauchen Sie gar nicht lang zu beten. Lass mich gehorsam sein. Das hat er schon lange zugelassen, dass du gehorsam bist. Ja, ja, ich weiß, wir meinen, hilf mir, das wird er auch tun, ja. Aber es gibt gewisse Dinge, die haben wir zu tun, die hat Gott uns befohlen. Und wir müssen einmal reif werden und lernen, ich habe jetzt einmal anzufangen und gehorsam zu sein. Ja, hilf mir zu lieben. Gott sagt, liebe du. Liebt einander, steht geschrieben. Da muss ich einmal einfach mich stellen und sagen, ja, Herr, ich tue es. Da heißt es, betet. O Herr, hilf mir zu beten. Ja, bete. Gut, Herr, ich bete. Da heißt es, seid wachsam. Ja. Besonders morgens, wenn man zu lange schläft. Ja, Herr, hilf mir aufzustehen. Es ist so schwer. Wissen Sie die Lösung? Soll ich sie im Einzelnen? Sie nehmen die linke Hand und fassen die Decke und bewegen sie auf eine Seite. Dann nehmen sie das rechte Bein und bewegen sie es nach rechts und legen es nach unten. Sie nehmen das zweite Bein und bewegen es ebenfalls nach rechts und legen es ebenfalls auf den Boden. Dann tun sie das Schwierigste. Sie heben den Kopf und die Schulter und den Oberkörper nach oben, senkrechter Haltung, und stehen auf. Und dann sind sie aus dem Bett. Und dann haben sie es geschafft. Ja. Ja, es soll dabei bleiben. Es sei aufgestanden. Ja. Das ist schwer. Aber wissen Sie was? Im Gehorsam wird die Kraft geliefert. Es gibt ein wunderschönes Beispiel in Josua. Man darf es ein bisschen ausmalen, anhand aber der Texte selbst. Da werden die Kinder Israel aufgerufen, durch den Jordan zu ziehen. Und sie haben die Zusage, der Jordan wird sich teilen. Aber er ist bereits in Flut. Er überfließt seine Ufer. Es ist also viel Wasser da, wobei der Jordan kein großer Fluss ist, aber immerhin. Und jetzt heißt es, die Leviten, die Priester, sollen mit der Bundeslade vorangehen. Und dann kommt lange nichts und dann kommt das Volk. Jetzt kommen die Priester mit der Bundeslade ans Wasser und sie sollen durchgehen und später soll das Volk folgen. Und die Priester wissen, das Wasser soll sich teilen. Sie kommen näher zum Wasser und das Wasser teilt sich nicht. Es tut, als ob sie keine von keinem Israeliten weiß. Ja. Es fließt einfach weiter. Und sie kommen näher. Und ich kann mir vorstellen, wie Josef zu Jakob sagt, du, Jasch. Das Wasser will nicht stehen bleiben. Aber Josua hat doch gesagt, Gott hätte gesagt, es würde stehen bleiben. Ja, es war ich weiß auch nicht, Sepp. Was wir jetzt machen? Ja, ich denke, wir müssen ein bisschen näher kommen. Ja. Jetzt gehen sie ans Wasser. Immer noch nicht. Das fließt ruhig, lustig weiter. Ja, was machen wir jetzt? Der eine fängt an, sein Bein, seinen Fuß hochzuheben. Immer noch nichts, fließt so alles weiter. Ja, es muss in Bewegung geblieben werden. Also der Fuß geht nach unten. Er wird unten nass, die Sohle wird nass. Nichts passiert. Steht geschrieben. Und, ja, was jetzt? Holt den Fuß wieder raus vielleicht? Das steht nicht geschrieben. Aber du, es geschieht nichts. Was machen wir hier? Und der eine legt seinen Fuß ein bisschen tiefer rein. Nichts geschieht, das Wasser läuft so ruhig weiter. Wie tief ging der Fuß ins Wasser? Bis zu den Knöcheln. Bis zu den Knöcheln. Die Knöchel? Sie wissen, was die Knöchel sind? Das Gelenk oberhalb des Fußes. Knöchel, Gelenk oberhalb des Fußes. Der Fuß musste ganz unter Wasser. Der Glaube, das Vertrauen in das Wort Gottes, in die Verheißung Gottes, musste unter Beweis gestellt werden. Der Israelit musste gehorsam sein. Aber Gott schenkt die Kraft dazu und dann wird er auch seine Verheißung einlösen. Die Kraft schenkt er schon. Aber wir haben, unter Gehorsam unter Beweis zu stellen. Also, der Hauptteil des Satzes steht in der Befehlsform. Das heißt, ich habe stets Ja zu sagen zu den Wegen Gottes, wenn der Friede Gottes im Herzen walten soll. Soll er walten, dann muss ich die Wege Gottes auch annehmen. Ich muss Ja sagen. Da komme ich in das Haus eines Geschäftsmannes, er ist Christ, Bruder im Herrn, hat seine Frau verloren. Und da sehe ich neben der Tür so ein kleines Täfelchen, zwei Wörter. Ja, Herr. Ja, Herr. Das ist eine gute Losung. Ja, Herr. Petrus sagte einmal, nein, Herr. Das ist unmöglich. Das gibt's nicht. Eins der Wörter muss durchgestrichen werden. Entweder das erste oder das zweite. Aber sie können nicht beide zugleich sagen. Es sei denn, der Herr will, dass ich Nein sage. Aber dann sage ich Ja, Herr. Ja. Wenn ich Nein sage, dann kann ich nicht Herr sagen. Aber wenn ich Herr sage, dann darf ich nicht Nein sagen. Dann muss ich Ja sagen. Ja, Herr. Aber dann kann der Friede Gottes walten. Es braucht manchmal Zeit, bis man ruhig wird. Wer am Grab steht, dessen Inneres ist aufgewühlt, vielleicht mit Fragen überflutet. Und dennoch darf der Friede Gottes walten und darf dann auch die Wogen glätten mit der Zeit. Jetzt kommen wir zu Rabisch 2. Rabisch 1 war: Der Friede Gottes walte wie ein Kampfrichter. Arabisch 2, die zweite Aufforderung hier in diesem Text, wir haben ja einige praktische Aufforderungen. Die zweite praktische Aufforderung haben wir immer noch in Vers 15. Und werdet dankbar. neuer Satz, besser noch neuer Absatz. Danken ist von grundsätzlicher Wichtigkeit. Diese Worte sind nicht nur ein Anhängsel, sie sind grundsätzlich. Nicht so ein Anbau nur. Sie dürfen nicht zu schnell als Teil des Abschnittes über den Frieden gesehen werden. Der Friede Gottes waltet. Ja, übrigens seid auch noch dankbar, ja? Nicht so. Der Friede Gottes, das große Thema, und dann so als kleines Anhängsel, und seid noch dankbar, ja? Nein. Der Friede Gottes, unten, und seid dankbar, genauso wichtig als das vorhergehende. Kein Anhängsel nur. Genauso wichtig, vielleicht noch wichtiger, damit der Friede Gottes kommen kann? Oft ja. Wir haben hier eine Aufforderung in einer Reihe von vier. Es gibt eine Reihe von vier Aufforderungen, und dies ist die zweite. Der Friede Gottes, die erste Aufforderung. Die zweite Aufforderung, seid dankbar oder werdet dankbar. Das ist ein Wachstumsprozess, denn es heißt im Grunde, werdet. Gott sei Dank, er gibt mir Raum zum Wachsen. Es muss nicht alles über Nacht werden. Werdet dankbar, das muss gelernt werden. Kinder müssen es lernen, manche Erwachsene haben es noch nie gelernt. Es darf aber gelernt werden, auch als Christ. Werdet dankbar, und zwar in jeder Situation. In jeder Situation ist immer etwas zu danken. Vielleicht haben Sie von dem großen englischen Prediger John Wesley gehört. Damals ritt man zu Pferd, hatte man keine Motorwagen und es konnte gefährlich werden. Es waren Banditen manchmal unterwegs, man wurde geraubt. Und auch Wesley wurde einmal angehalten und beraubt. Und hinterher fing er an zu danken. Ich danke dir, dass er nur mein Geld nahm und nicht alle meine Kleider und mein Pferd. Ich weiß nicht genau, was alles, aber er hat eine Anzahl von Dingen angeführt, für die er dankbar war. Ich danke dir, dass er mein Leben nicht genommen hat. Ja? Und so weiter. Ein Verlust, aber er dankte für das, was noch da war. Die Güte Gottes war dennoch groß gewesen. Zum Danken werden im Text einige Gründe angedeutet. Und vielleicht dürfen wir auch diese aus dem Text einmal holen, so Andeutungen von Dingen, für die wir dankbar sein dürfen. Wenn es heißt in Vers 15, Kampfrichter, dann spricht das von einem Thron oder von einem Sitzplatz, von wo aus regiert wird. Bei Gott ist das ein Thron, ja? Ein Sitzplatz. Das ist, der Kampfrichter saß auf einem Stuhl, auf dem regiert wurde. Die ganzen Kampfspiele unten wurden von hier aus regiert. Das war ein Regentensitz. Und wenn Gott auf diesem Platz sitzt, dann wissen wir, er ist auf dem Thron. Und das ist etwas, wofür ich immer wieder dankbar bin. Herr, du bist auf dem Thron, du regierst. Und das ist so tröstlich, in der Offenbarung das zu lesen. Gott ist auf dem Thron, Kapitel 4 und 5. Gott ist immer noch in der Regentschaft. Er bleibt im Regiment. Weiter. Er hat uns den Frieden geschenkt. Der Friede Gottes ist da und darf jetzt walten. Er ist schon da. Er hat ihn uns geschenkt. Auch das ist angedeutet. Und ich darf dafür dankbar sein, dass er da ist. Gott nimmt uns unsere Sorgen ab. Wenn der Friede Gottes walten darf, dann weiß ich, dass er meine Sorgen mir nimmt. Es ist sein Friede. Und er regiert. Und er wird meine Sache zum Ziel führen. Er wird mir meine Fragen beantworten. Ich werde nicht ewiglich mit unbeantworteten Fragen leben müssen. Er kann mir meine Sorgen abnehmen. Er wird nach mir schauen. Weiter, er hat mir Geschwister gegeben. Ich befinde mich in einem Leibe. in einem geistlichen Leib, in der Gemeinschaft der Heiligen, der Gläubigen. Ich bin nicht alleine und es wird für mich gebetet. Es gibt jemand, der denkt an mich. Vielleicht denkt man, man ist alleine und irgendwo ist aber doch jemand, der für einen betet. Ich bin in einem Leibe, dafür darf ich dankbar sein. Wenn niemand an mich denkt, vielleicht kann ich an jemand anders denken. Auch dafür kann man dankbar sein. Ich danke dir, Herr, dass ich etwas zu tun habe. Ja? Ich muss nicht faulenzen. Es gibt Aufgaben und das macht mich wichtig. Wer arbeitslos ist, empfindet sich selbst für unwichtig. Aber kein Christ muss arbeitslos sein. Finde ich für unverständlich. Wenn ein Christ äußerlich arbeitslos ist, gibt es in der Gemeinde Jesu im Reich Gottes genügend zu tun. Und wenn er Hand ans Werk setzt, wird der Herr ihn irgendwie versorgen. Ich bin ein Beweis dafür. Ist heute Donnerstag? Ja. Heute Abend kann ich vielleicht etwas davon erzählen. Und letztens. Ich darf dankbar sein, weil Gott meine Zukunft in Händen hat. Er hält eine Zukunft für uns bereit, denn der Kampfrichter hat auch belohnt am Ende der Spiele, am Ende des Kampfes. Und wenn dieser Kampf vollendet ist, und meine Lieben, er ist nicht nur ein Sportkampf, ja, also hier geht es um Leben und Tod. In diesem Kampf aber gibt es eine Belohnung, die steht aber noch aus. Und dafür darf ich dankbar sein, dass sie kommt. Ja. Also andeutungsweise ist hier schon einiges zum Danken angegeben. Und jetzt kommen wir zu Arabisch 3. Zur dritten Aufforderung in diesem Text, 15 bis 17. Die ersten zwei hatten wir in Vers 15 selbst. Jetzt kommen wir zu Vers 16. Das Wort Christi wohne in euch. Das Wort Christi wohne in euch. Vielleicht haben Sie schon gemerkt, wenn man die Bibel liest und studiert, kann man zunächst einmal einen Satz sich vornehmen, dann aber den Kernsatz herausholen. Denn in der Bibel sind viele zusammengebastelte Sätze, noch mehr im Griechischen als bei uns im Deutschen. Im Deutschen tendieren wir, die Sätze mehr noch mit und zusammenzusetzen. Manchmal auch anders, dann wird sie verwickelt. Aber im Griechischen können sie wirklich verwickelt werden. Und dann gilt es zunächst, den Kernsatz, den kürzesten Satz, den Hauptsatz, zu identifizieren und einmal damit anzufangen. Das ist ein guter Weg. Das Wort Gottes, das Wort Christi, wohne in euch. Das ist der Befehl. Was ist nun das Wort Christi? Es ist wichtig, hier zu identifizieren, womit haben wir zu tun. Denn wie kann ich gehorsam sein, wenn ich nicht weiß, wovon die Rede ist? Das Wort Christi ist das Wort von der Erlösung des Christus. Christus heißt Messias und der Messias ist der Erlöser, der in die Welt kam, die Welt zu erlösen. Das Wort Christi ist das Wort von dieser Erlösung. Das weiß ich. Also, es hat hier mit dem Thema zu tun, mit dem die Evangelien beschäftigt sind. Kommen Jesu in die Welt? Und sein Tod und so weiter. Das Wort Christi schließt die Evangelien ein. Diese sollen reichlich unter uns wohnen. Zweitens, Wort Christi heißt Wort über Christus im Neuen Testament überhaupt. Das ganze Neue Testament ist Wort über Christus. Das ganze Neue Testament hat Christus zum Thema. Aber früher oder später muss ich beide Teile zwischen den zwei Deckeln meiner Bibel als Wort Christi betrachten. Luther hat gesagt, die ganze Schrift treibt Christum. Die ganze Schrift hat mit Christus zu tun. Auch das Alte Testament. Christus im Alten Testament ist ein großes Thema. In der Offenbarung steht geschrieben, das Zeugnis von Christus ist der Geist der Prophetie, der ganzen biblischen Prophetie. Die ganze Bibel ist Offenbarung. Prophetie ist Offenbarung.
Die ganze Bibel ist Prophetie und Offenbarung und hat als Geist, als lebendig machenden Geist, Christus, das Zeugnis von Christus. Sonst wären die Buchstaben tot. Aber das Thema Christus macht die Bibel zum lebendigen Buch. Also, die ganze Bibel ist Wort Christi. Im Alten Testament wird vom kommenden Christus gesprochen, in Bild und Wort, Prophetie. Und im Neuen Testament wird angesagt, jetzt ist er da. Und dann wird gesprochen davon, wie er war und immer noch ist, weil er auch heute noch lebt. Und es wird auch erzählt, im Alten und im Neuen Testament, welcher Christus kommt und was er dann tun wird. Also das ganze Wort der Heiligen Schrift ist Wort Christi. Und wenn es heißt, das Wort Christi wohne reichlich unter euch, dann wollen wir nicht vergessen, die ganze Heilige Schrift wohne reichlich unter uns. Das stimmt mit dem, was Jesus sagt. Der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Von jedem Wort. Ich darf kein Wort missen. Auch die ersten 10 Kapitel in 1. Chroniker. Kennen Sie die? Wissen Sie, wovon da die Rede ist? Einige von Ihnen haben so ein leeres Gesicht. Schnell aufschlagen, wenn Sie nicht wissen. Das heißt nicht, dass alle, die aufschlagen, es nicht wussten. Ach, ja. Es muss auch keine Anklage sein, wenn Sie nicht wissen. Ich weiß vieles nicht. Ich wünschte, ich hätte jemanden, bei dem ich meine Fragen loswerden könnte. Ich wünschte, wir könnten mal eine Fragestunde haben, wo ich die Fragen stellen könnte. Was steht in den ersten 10 Kapiteln, besonders ersten 9 vielleicht? Geschlechtsregister, ja? Fast lauter Namen. Aber ich sage fast. Da ist dann bald die Rede von einem Jahebetz und von seinem Gebet. Das ist so ein kleines Juwel mitten unter den Knochen, ja? Denn Geschlechtsregister sind gleichsam wie Knochen. Oder 1. Mose 4, Kapitel 4, glaube ich, ist es. Wiederholung. Der nächste Fürst kommt und bringt sein Opfer selber. Der nächste Fürst kommt. Und dann wird es mühsam, wenn man versucht, durch die Bibel zu ackern. Ja? Es wird schwer, ja. Besonders in 1. Chroniker. Es gibt vielleicht keine Kapitel, die so schwer sind zu lesen, wie diese Kapitel. Und doch sind sie reich. Reich an Juwelen unter dem Boden. Kein Wort darf fehlen. Jedes Wort der Heiligen Schrift ist Wort zu meinem Leben. Man lebt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Das ganze Wort Gottes ist von seinem Munde gekommen und ist Wort Christi. Also, die ganze Heilige Schrift. Aber, was ist noch Wort Christi? Ja, jetzt fragen Sie, gibt es denn Wort Christi über die Schrift hinaus? Nein, nicht so. Aber wenn Paulus sagt, das Wort Christi wohne reichlich unter euch, dann meint er nicht nur, dass genügend Bibeln vorhanden sind. Nicht wahr? Sondern was meint er? Er meint, dass das Wort in unserem Munde sei. In unserem Munde. Es muss also gesprochen werden von diesem Wort Christi. Es werde reichlich gesprochen über biblische Themen, besonders, wo es sich um Christus handelt. Er soll die Mitte sein. Es ist das Sprechen über Christus aufgrund des Wortes Gottes. Das Sprechen über Christus aufgrund des Wortes Gottes. Klein b. Jetzt, glaube ich, sind wir fertig, die nächste Frage zu stellen. Nachdem wir wissen, was Wort Christi ist, die Frage, wie soll nun das Wort Christi vorhanden sein? Es soll reichlich vorhanden sein. Wie? Nun einmal, es soll in euch wohnen. In euch. So wörtlich im Grundtext. Das schließt aber zweierlei ein. Es steht ja euch geschrieben. Und es bedeutet wahrscheinlich unter euch, von Person zu Person. Es muss davon gesprochen werden. Aber wie soll man sprechen, von dem man nichts weiß? Dann wird's leeres Geplapper sein. Ich sag. Damit es unter uns reichlich ist, muss es in uns persönlich reichlich vorhanden sein. Deshalb in euch persönlich und unter euch als Christen, gemeinschaftlich, in uns persönlich und unter uns gemeinschaftlich. In euch heißt beides. Und das heißt, ich werde es viel lesen müssen und ich werde manches auswendig lernen müssen. Tun Sie beides. Beides. Sonst werden wir Gefahr laufen. Sonst laufen wir Gefahr. Ich staune manchmal, wie lange Christen von ihren geistlichen Erfahrungen mit Jesus sprechen können, ohne ein Wort der Bibel zu erwähnen. Unsere Zeugnisse, unsere Erfahrungen müssen in der Schrift fußen. Ich kann das aus Erfahrung sagen. Ich habe manches früher geglaubt, gedacht, das ich habe ablegen müssen, als ich meine Bibel besser kennenlernte. Da waren mir Wahrheiten sehr lieb. Die fand ich für kostbar. Wahrheiten vielleicht in Anführungsstrichen. Aber einmal die Frage, stand es wirklich so in der Bibel? Und manchmal stand es nicht in der Bibel. Oder stand es wirklich in der Bibel, aber ich wusste es nicht. Dann war es wichtig, dass ich fragte, wo steht es in der Bibel? Ich war schon lange im Dienst, wo eine Krise aufkam unter uns Reich Gottes Mitarbeitern. Und dann war die Frage bei mir persönlich, wer bin ich denn eigentlich, der ich hier in Europa wohne und arbeite? Ich bin ja von Kanada gekommen, hierher. Was will ich hier? Warum bin ich hierher gekommen? Was soll ich hier? Es war ein neuer Anruf an mich, eine Herausforderung. Wo steht in der Bibel, was ich tue? Das war eine ernste Frage. Ich darf ja nichts tun, das nicht in der Bibel steht. Warum tue ich das? Gibt es jemanden in der Bibel, der das tut, was Herbert Janssen hier in Deutschland tut? Wir wohnten damals in Deutschland. Wir müssen in der Schrift fundiert sein. Auch unsere Erfahrungen, die wir machen. Sie mögen richtig sein. Gut, aber dann wo steht es geschrieben? Jetzt muss ich wirklich gewurzelt sein in der Heiligen Schrift.